Wenn ihr eure Bibeln dabei habt, dann schlagt doch bitte mit mir auf Daniel 2 und ich lese uns die Verse 31 bis 35 und dann Verse 44 und 45 und lasst die Bibel dann auch aufgeschlagen. Ich möchte uns auf einige Dinge aufmerksam machen. Zunächst aber möchte ich mit uns den Bibeltext lesen. Wir alle kennen ja diese Geschichte mit Daniel, der den Traum des Nebukadnezar auslegt oder interpretiert. Und einen Ausschnitt aus dieser Geschichte möchte ich uns lesen und uns auf einige Dinge aufmerksam machen und mit uns auch einige Fragen dann beantworten. So, ich lese ab Vers 31 bis Vers 35 zunächst einmal. Daniel sagt hier zu dem König Nebukadnezar: Du König sahest und siehe, ein großes und hohes und sehr glänzendes Bild stand vor dir. Das war schrecklich anzusehen. Das Bildes Haupt war von feinem Golde, seine Brust und Arme waren von Silber, sein Bauch und seine Lenden waren von Erz. Seine Schenkel waren Eisen, seine Füße waren eines Teiles Eisen und eines Teiles Ton. Solches sahest du, bis dass ein Stein herabgerissen ward ohne Hände. Der schlug das Bild an seine Füße. Die Eisen und Ton waren und zermalmte sie. Da wurden miteinander zermalmt das Eisen, Ton, Erz, Silber und Gold, und wurde wie Spreu auf der Sommertenne. Und der Wind verwehte sie, dass man sie nirgends mehr finden konnte. Der Stein aber, der das Bild schlug, ward ein großer Berg, dass er die ganze Welt füllte. Und jetzt die Verse 44 bis 45. Aber zur Zeit solcher Königreiche wird, und hier ist die Erklärung, Teilerklärung zu dem Traum. Aber zur Zeit solcher Königreiche wird der König des Himmels ein Königreich aufrichten, das nimmermehr zerstört wird. Und sein Königreich wird auf kein anderes Volk kommen. Es wird alle diese Königreiche zermalmen und zerstören, aber es selbst wird ewiglich bleiben. Wie du denn gesehen hast, einen Stein ohne Hände vom Berg herabgerissen, der das Eisen, Erz, Ton, Silber und Gold zermalmte. Also hat der große Gott dem König gezeigt, wie es hiernach gehen werde, und der Traum ist gewiss und die Deutung ist recht. Wir verneigen uns zum Gebet. Unser Heiland und Herr Jesus Christus, auch heute ist es unser Gebet, dass du selbst uns dein Wort aufschließt und uns in deinen Ratschluss hineinschauen lässt, den du uns eigentlich sehr klar in deinem Wort offenbarst. Mache uns aufmerksam. Schenk, dass wir uns ganz bewusst unter dein Wort beugen und nicht über dein Wort stehen. Und auch heute Morgen beten wir darum, dass du zu uns sprichst durch den Heiligen Geist in deinem Wort. Anbetung sei dir. Amen. So, wir studieren ja gemeinsam seit letzten Sonntag eigentlich den geistlichen Charakter des Millenniums. Ja? Und zwei Charaktereigenschaften haben wir am letzten Sonntag überlegt oder betont. Und das war einmal der Charakter der Gerechtigkeit. Könnt ihr euch vorstellen, in einem Land zu leben oder in einer Regentschaft zu leben, in der Gerechtigkeit herrschen wird? Das ist einfach zu herrlich, einmal darüber nachzudenken, was das bedeutet, Gerechtigkeit. Das Zweite, worüber wir gesprochen haben, oder die zweite geistliche Charaktereigenschaft, war die des Gehorsams. Ja, auch das ist etwas Wunderschönes, wenn wir darüber nachdenken, dass in dem Millennium Gehorsam selbstverständlich sein wird. Rebellion wird es kaum geben, ich sollte mal so sagen, nicht ganz weg sein, aber Gehorsam wird eigentlich die Tagesordnung sein. So, und bevor ich mit uns die nächsten drei Charaktereigenschaften anschaue heute Morgen, möchte ich uns auf etwas sehr Wichtiges hinweisen. Und deshalb habe ich mit euch auch Daniel 2 gelesen. Ja? Es ist ja ein außergewöhnliches Kapitel für uns als Menschen Gottes sowieso. Hier in diesem Kapitel, Kapitel 2, erklärt uns Gott unter anderem ja, die Zukunft. Er unterrichtet uns über die Zukunft. Und ich möchte mit uns einige Fragen beantworten, die wir unbedingt im Zusammenhang mit diesem Traum stellen müssen und die für uns eigentlich im Text schon, ich denke, erklärt werden. Und dann möchte ich eine Brücke spannen zu dem geistlichen, zu den geistlichen Charaktereigenschaften des Millenniums, weil das zusammengehört. Nun, wir alle, ich denke, uns allen ist einmal diese Geschichte in Daniel bekannt, wahrscheinlich schon seit Kindesbeinen an. Und es ist keine Frage für uns, was dieser Traum eigentlich bedeutet. Ja? Gott unterrichtet interessanterweise den heidnischen Herrscher Nebukadnezar durch Daniel über die Zukunft der Menschheitsgeschichte. Und die verschiedenen Edelmetalle und Elemente versinnbildlichen nacheinander, die nacheinander kommenden Weltreiche seit Babylon. Und alle diese Reiche stehen im Zusammenhang mit Israel. Das sollte uns bewusst sein als allererstes. Es geht in Daniel um Israel. Und lass mich Folgendes dazu noch sagen. Einem ist das selbstverständlich, für manche vielleicht doch nicht. Diese Weltreiche, angefangen mit dem Weltreich Babylon, interessanterweise, weil Ägypten ist schon Vergangenheit, das muss Gott nicht ansprechen, ja, er fängt mit Babylon an. Diese Weltreiche, mit Babylon angefangen bis zu dem letzten Weltreich dieser Zeit, sollte ich sagen, letztem Weltreich? Nein, das letzte Weltreich ist das, was Gott baut, dem vorletzten Weltreich. Unter anderem bezeichnet die Bibel, wie gesagt, unter anderem mit folgendem Begriff. Es ist die Zeit der Heiden. Habt ihr den Begriff schon mal gehört? Zeit der Heiden. Ja? Das wollte ich nur hier hinzufügen. Die Zeit der Heiden begann in Babylon oder seit in dem babylonischen Weltreich und geht bis zu der Aufrichtung des Reiches Gottes. So, es ist deshalb keine Frage für uns, zum Beispiel, wer diese vier Weltreiche sind oder was diese vier Weltreiche sind. Das fünfte Reich oder die Fortsetzung des vierten Reiches, je nachdem, welche Auslegung man liest, mit Eisen und Thron, ja, ist das zukünftige Reich des Antichristen und wie ich denke, stehen wir kurz davor, dieses Weltreich möglicherweise zu erleben. Ich hoffe nicht, ich denke nicht, ich denke, wir werden vorher entrückt werden. Aber dieses Reich des Antichristen, es steht nicht nur vor der Tür, es klopft schon an. Ja? All diese Bestrebungen zu der Welteinheitsregierung zeigen uns ganz deutlich, dass das letzte Reich des Menschen oder der Heiden nicht nur vor der Tür steht, sondern am Anklopfen ist. Und wir erinnern uns gerade an die letzte Woche, an das, was uns berichtet wurde, auch über World Economic Forum in Davos. Die haben sich da wieder getroffen und manches besprochen und so weiter und so weiter. Und interessanterweise, manche Bibelausleger denken, dass wir seit diesem Jahr schon in der Trübsalzeit sind. Ich habe jetzt eine Auslegung gehört. Bruder Willi hat mir das geschickt und ich weiß nicht, ich denke, wir werden vorher als Gemeinde entrückt sein, aber wie auch immer. Ich möchte uns auf einige Dinge hier im Zusammenhang des Textes hinweisen. Schaut einmal. Die Frage, die wir haben und die oft sehr ungenügend beantwortet wird von sehr vielen Pastoren heute. Was ist das Reich, das als letztes kommt und das Gott in Daniel mit dem Berg umschreibt oder beschreibt? Ja? Schaut in den Text. Ja? Das letzte Reich, das Gott selber aufrichten wird, wird mit einem Berg beschrieben. Vers 35. Der Stein aber, der das Bild zertrümmert hatte, wurde zu einem was? Großen Berg. Ja? Und erfüllte die ganze Erde. Manche denken und legen das auch so aus, dass wir hier diesen großen Berg als ein geistliches Reich interpretieren müssen. Das heißt, die Bibel spricht ja an dieser Stelle von der Gemeinde. Nein, das tut sie nicht. Ja, und ich werde erklären, warum nicht. Ja, wie kann die Gemeinde das sein? Ein Berg, ja, der die ganze Welt umspannt und dann die ganze Welt auch beherrscht. Wenn alle anderen Reiche wortwörtlich zu verstehen sind, ja, wie können wir nun das letzte Reich vergeistlichen? So, da muss man schon ein bisschen tricksen, ja, um das zu machen. Und das macht auch nicht viel Sinn. Was aber Sinn macht, ist, dass dieser Berg in dem Traum des Nebukadnezar das Millennium ist, das Reich des Messias, das wo, von wo ausgeht? Aus Israel, ja, eben unter der Herrschaft des Königs aller Könige Jesus Christus. Und zudem wird uns Folgendes gesagt. Achtet einmal Verse 54 und 45. 44, 45. Folgendes wird gesagt. Ich möchte das mit uns unterstreichen und auf einige Dinge hinweisen. Es wird alle jene Königreiche zermalmen und ihnen ein Ende machen. Ja, es selbst aber wird in Ewigkeit bestehen. Das heißt, dass die Gemeinde, wenn wir das als geistlich oder wenn wir das geistlich interpretieren wollen, wie wird die Gemeinde bis in Ewigkeit bestehen? Das haut nicht hin. Ja? Ganz so, wie du gesehen hast, dass sich, hört einmal hin, von dem Berg ein Stein ohne Zutun von Menschenhänden losriss. Aha. Von dem Berg, das Reich Gottes in der Ewigkeit, reißt sich ein Stein ohne Zutun von Menschenhänden. Wer ist der Stein? Das ist Jesus Christus. Ja? Und er zermalmt all diese Weltreiche der Menschen. So. Und dann wird dieses letzte Reich des Messias zu einem großen Berg, das über die ganze Welt herrscht. Und es macht viel mehr Sinn zu sehen, dass das Millennium ist, weil das Millennium die ganze Welt umspannen wird. Es wird ein großer Berg. Und uns wird hier ein Hinweis gegeben. Erstens, dass das Reich Gottes schon immer existiert hat. Der Berg, von dem oder aus dem dann der Stein kommt, ja, kommt auf diese Erde, kommt in diese Zeitlichkeit und dann wird es zu einem Berg. Das heißt, das Reich Gottes wird auf dieser Erde wird es geben. Wann? In dem Millennium. Ja? Der Berg in Vers 45 weist auf das Reich Gottes hin, das schon immer existiert hat in Ewigkeit. Der Stein ist Jesus Christus und er ist es derjenige, der die ganzen Weltreiche und besonders auch das Reich des Antichristen zerstört und dann das Millennium baut, ja, das Reich des Messias baut von Israel aus. Und das ist der Berg im Traum des Nebukadnezar. Mehr als das. Und das ist mir erst letzte Woche aufgefallen, als ich mich vorbereitet habe für die Predigt heute Morgen. Überlegen wir einmal, wie wird die größte aller Predigten aus der Heiligen Schrift auch genannt? Die Bergpredigt. Ist das nicht interessant? Die Bergpredigt. So, und die Bibellehrer sind sich alle so ziemlich einig. Sie sagen, in dieser Predigt, der größten Predigt, die je gepredigt worden ist, in der Bergpredigt erklärt Jesus die Gesetzmäßigkeiten seines Reiches. Ja? Und damit auch die Gesetzmäßigkeiten des Millenniums. Und das ist doch auch ein faszinierender Gedanke, das einmal festzustellen. Wie wird das Reich Gottes in dem Millennium in Daniel 2 dargestellt? Als ein Berg. Als ein Berg. Und hier in Matthäus 5 wird uns gesagt, dass Jesus die größte aller Predigten wo gepredigt hat? Auf dem Berg. Und auf diesem Berg gibt er die Gesetzmäßigkeiten des Reiches Gottes weiter. Können wir uns das vorstellen, dass Gott, unser Vater, einfach in seiner Genialität uns diese Zusammenhänge aufzeigt in der Heiligen Schrift, damit, wenn wir die Bibel studieren, wir einfach aus dem Staunen nicht herauskommen, wie präzise das Wort Gottes eigentlich ist und dass uns eben diese Bezüge aufgezeigt werden, damit, wenn wir es lesen, wir erkennen, die Bibel ist nicht von Menschen geschrieben, sondern von Gott. Können wir uns das nicht vorstellen, dass die Gesetzmäßigkeiten des Reiches Gottes, des Millenniums, deshalb auf dem Berg gepredigt worden sind, weil der Berg in Daniel 2 das Millennium symbolisiert? Ist das zu kompliziert? Nein, ist es nicht. Ja? Einfach diese Zusammenhänge zu erkennen, die uns die Heilige Schrift dann auch aufzeigt. Und das ist es, warum wir die Bibel studieren. Ja? Wir sollen diese Zusammenhänge erkennen und diese Zusammenhänge sollen uns auf jeden Fall das eine bezeugen. Das Wort Gottes, die Bibel, ist nicht von Menschen geschrieben, sondern von Gott selbst. Und da ist viel mehr drin, als wir im ersten Moment vielleicht erkennen. Ja, und eine dieser Zusammenhänge habe ich uns aufgezeigt. Nun kommen wir zu den Wesensmerkmalen oder den geistlichen Charaktereigenschaften, sollte ich so sagen, des Millenniums. Letzten Sonntag haben wir von der Gerechtigkeit gesprochen und von dem Gehorsam. Und lesend die Heilige Schrift erkennen wir, dass das Reich des Messias ebenso charakterisiert wird, ist durch Heiligkeit. Naja, wir sagen, na, wie kann das anders sein? Jesus als Gott, wenn er kommt. Er ist heilig und deshalb wird auch das Reich, das er baut, heilig sein. Aber gehen wir einmal zurück zur Schöpfung. Ich möchte uns auf einige Dinge aufmerksam machen. Ja? Schaut einmal, bei der Erschaffung Adams und der Eva, diese Erschaffung, Gott hat Adam gemacht, Gott hat Eva gemacht, ganz anders, als wie wir zur Welt eigentlich kommen. Ich will auf die Einzelheiten nicht eingehen, das ist auch nicht nötig, aber schaut einmal, als Gott Adam erschuf, ja, erschuf er ihn nicht mit einer sündigen Natur. Im Gegensatz zu uns. Seit dem Sündenfall werden wir in Sünde geboren. Aber auch wenn Adam sündlos und unschuldig war, war er noch nicht heilig. Und deshalb hat Gott diesen Baum der Erkenntnis in den Garten gepflanzt, um zu sehen, ja, er hat dem Adam ganz klar gesagt, er hat ihn aufgeklärt, wie er sich verhalten sollte in diesem von Gott geschaffenen Garten. Und er erwartete von ihm, dass er im Gehorsam lebt. Ja? So, das heißt, Adam sollte auch diesen Prozess der Heiligung durchmachen und dann eben durch sein Gehorsam beweisen, dass er dann auch heilig gemacht werden konnte. Aber er sündigte und er verlor damit seine Unschuld. Und ein Bibellehrer formulierte es folgendermaßen. Er schreibt, Gottes Absicht, mit heiligen Menschen in einem heiligen Land zu leben, konnte nicht durch die Sünde des Menschen verhindert werden. Und deshalb gibt Gott selbst den Ausweg aus diesem Problem, aus diesem Dilemma der Sünde, in Jesus Christus oder durch Jesus Christus. Ja? Und deshalb ist es, dass wir als wiedergeborene Menschen durch das Wort Gottes immer wieder herausgefordert werden, in der Heiligung zu leben, das heißt im Gehorsam dem gegenüber, was das Wort Gottes sagt, ähnlich dem Adam. Und wenn wir uns über den Adam beschweren, dass er es für uns eigentlich verbockt hat, überlegt einmal, seit unserer Geburt haben wir all die Voraussetzung, sagt uns das Wort Gottes, im Gehorsam zu leben. Leben wir immer im Gehorsam? Habt ihr immer im Gehorsam gelebt? So, dann habt ihr keinen Grund, euch über den Adam zu beschweren. Gott gibt uns sein Wort, die Leitlinien, wie wir zu leben haben. Gott gibt uns den Heiligen Geist, die Kraft, im Gehorsam zu leben. Und trotzdem leben wir oft im Ungehorsam. Ja? Aber hören wir einmal das Wort Gottes in Bezug zu der Heiligkeit. Wir kennen das kennen diese Bibelverse alle. 1. Petrus 1, Vers 16. Ihr sollt heilig sein, denn ich bin heilig, sagt Gott. Ihr sollt heilig sein, denn ich bin heilig. Ja, wer ist in diesem Vers ihr? Wer ist das? Das sind die Gläubigen. Den Ungläubigen wird sowas nicht gesagt, aber den Gläubigen wird das gesagt. Und wenn ihnen das gesagt wird, dann sollten wir verstehen, dass wir herausgefordert sind, eben in diesem Prozess der Heiligung zu leben. Und einmal wird Gott uns ganz heilig machen, wenn wir in die Ewigkeit eingehen. Aber ich möchte uns auf etwas noch hinweisen. Schaut einmal in Römer 1, Vers 7. Lesen wir Folgendes. Wir denken nicht in diesen Kategorien, aber das ist, was das Wort Gottes sagt. Wir lesen allen Geliebten Gottes, berufenen Heiligen, die in Rom sind. Ja? Kolosser 1, Vers 2. An die Heiligen und teuren Brüder in Christus in Kolossea. So, warum werden wohl die Gläubigen in der Bibel als Heilige bezeichnet? Weil wir als Gläubige schon zu dem Reich Gottes gehören, ja? Das sich einst sichtbar in dieser Welt manifestieren wird. Und wir verstehen, ein Heiliger ist nicht ein Heiliger, der in der Zeitlichkeit lebt, ist nicht ein Mensch ohne Sünden, sondern ein Mensch, der Jesus Christus sein Leben übereignet hat und nun im Gehorsam lebt in der Heiligung. Und es ist ein Prozess. Und deshalb werden im Neuen Testament die Gläubigen sehr oft mit diesem Begriff Heilige angesprochen. Und was bedeutet das? Naja, das bedeutet zum Beispiel, dass wir heute Morgen in der Gemeinschaft der Heiligen uns befinden. Ja? So zu meiner Linken sitzt der heilige Andreas. Oder der heilige Anatol, der heilige Hugo, die heilige Agnes, der heilige Siegfried, die heilige Bärbel. Denke ich mir was aus? Das ist, was das Wort Gottes sagt. Wenn wir unser Leben Jesus Christus anvertraut haben, wir sind nicht perfekt, aber das ist, wie die Bibel uns bezeichnet, als Heilige. Heilige. Erstaunlich. Ja, und wunderbar. So, wir sind heute Morgen in der Versammlung der Heiligen und deshalb wird auch, und das ist nur selbstverständlich, deshalb wird eine der geistlichen Charaktereigenschaften in dem Reich des Messias eben das sein, Heiligkeit. Ja? Und die verschiedenen Aspekte dieser Heiligkeit, die werden uns in den Prophetien des Alten Testaments immer und immer wieder beschrieben. Es ist so viel, es ist ein ganzer Katalog. Ja, ich habe nur einiges rausgenommen, um heute Morgen das zu betonen. Die Bibel sagt uns, dass ein Aspekt dieser Heiligkeit besonders sich dadurch kennzeichnen wird, dass die Juden eben in Heiligkeit und Harmonie leben untereinander in allen Aspekten ihres nationalen Lebens. Jesaja 4, Vers 3. Es wird geschehen, jeder übrig gebliebene in Zion und jeder übrig gelassene in Jerusalem wird heilig genannt werden. Ihr kennt diesen Spruch auch, da wo zwei Juden sich versammeln, da gibt es drei Meinungen. Kennt ihr das? Die streiten sich immer. Und wenn wir heute in das moderne Israel schauen, Zank ohne Ende auf der sozialen Ebene, auf der politischen Ebene, obwohl sie von Feinden umringt sind, zanken sie sich. Ja? Und das ist auch mit ein Hinweis, dass wir noch nicht im Millennium sind, ihr Lieben. Das wird aufhören. Die Juden werden einer Meinung sein. Wo zwei Juden sind, gibt es nur eine Meinung. Ja? Und die wird heilig sein. Und das ist der Hinweis. Ergänzend sagt Jesaja 35, Vers 8, dass in dieser Zeit es eine besondere Autobahn, eine heilige Autobahn geben wird. Jesaja 35, Vers 8, wir lesen, und eine Straße, und hier wird das Wort im Hebräischen gebraucht wie Straße, das von einer Schnellstraße spricht. Man geht darauf nicht nur gemütlich, ist nicht nur zum Wandern da, sondern es ist eine Schnellstraße, interessanterweise. Ja? Und eine Straße wird dort sein und ein Weg und man wird ihn Heiligen Weg nennen. So ist eine besondere Autobahn, ja, die man heilig nennt und die wohin geht. Wir können uns das vorstellen, nach Jerusalem. Und dann wird gesagt, kein Unreiner wird auf ihm gehen, sondern er ist für sie, die auf dem Weg wandeln, selbst Einfältige werden nicht irre gehen. Ja? Und dann wird uns gesagt, wenn wir weiterlesen im Text, dass gehend, reisend auf dieser Straße der Erlösten, besonders heilige Autobahn, werden diejenigen, die da drauf sind, fröhlich jauchzen und anbetend, ja, nach Jerusalem unterwegs sein, in die heilige Stadt. Joel 4, Vers 17, und ihr werdet erkennen, dass ich der Herr, euer Gott bin, der ich in Zion wohne, auf meinem heiligen Berg, Jerusalem aber wird heilig sein. Und so können wir weitermachen. Sehr viel wird über die Heiligkeit, ja, dieser Zeit in den Prophetien gesprochen. Ich lese nur noch einen Vers oder zwei Verse aus Sacharja 14. Hört mal genau hin. Sacharja 14, Verse 20, 21. An jenem Tag wird auf den Schellen der Pferde stehen, heilig dem Herrn. Und die Kochtöpfe im Hause des Herrn werden sein wie die Opferschalen vor dem Altar. Es wird auch jeder Kochtopf in Jerusalem und in Juda dem Herrn der Herrscharen heilig sein. Ja, selbst diese Angelegenheit des Kochens wird etwas Heiliges sein. Eine heilige Angelegenheit. Stellt euch vor, Kochtöpfe werden in Jerusalem heilig sein. So, wenn ihr heute nach Hause geht und das Essen bereitet und einen Kochtopf nimmt, überlegt euch das einmal. Eines Tages in Jerusalem wird jede Pfanne, auch die, ja, vielleicht nicht so sauber aussieht, heilig sein. Das ist der geistliche Charakter dieser Zeit. Und diese Heiligkeit wird besonders deutlich werden. Wo? In Jerusalem, in Israel. Ja? Heute ist das schon. Ich höre das immer wieder von Menschen, die nach Israel kommen, zurückkommen und sagen, Israel ist ein besonderes Land. Sehr interessant. Israel ist ein besonderes Land. Meine Mama ist einmal nach Israel gereist mit einer Gruppe von aus der Gemeinde oder aus Menschen, die nach Israel reisen wollte. Und dann, nachdem sie dort gewesen ist, hat sie gesagt, ich gehe nirgends anders mehr hin für meinen Urlaub, nur nach Israel. Und jedes Jahr ist sie nach Israel geflogen, hat sich dort eine Wohnung gemietet in Jerusalem und sie kam erfrischt wieder zurück und sagte immer wieder, es gibt kein anderes Land wie Israel. Und ihr Lieben, das wird umso deutlicher, umso mehr so sein im Millennium. Und deshalb, warum? Warum? Weil Jesus in Jerusalem sein wird und die Menschen werden reisen, fröhlich, jauchzend, jubilierend auf dieser Schnellstraße nach Jerusalem, um Jesus zu begegnen. Heiligkeit, ein geistlicher Charakter des Millenniums. Wunderbar. Wird uns alles aufgezeigt, ja, durch die Propheten des Alten Testaments. Die nächste geistliche Charaktereigenschaft ist die der Wahrheit. Ja. Die Bibel erklärt uns ganz klar, warum die Lüge eigentlich die Tagesordnung dieser Welt ist. Mir ist das noch nie so bewusst geworden, in was für einer Lüge wir eigentlich als Christen leben in der Zeitlichkeit. Was uns alles vorgetischt wird. Ihr Lieben, wir müssen so vorsichtig sein. Aber in Römer 1, 25 wird uns Folgendes gesagt. Sie, welche die Wahrheit Gottes mit der Lüge vertauschten. Ja? Wieso? Ganz einfach. Weil der Vater der Lüge wer ist? Der Satan. Und Menschen gehören zu Satan. Für die ist das selbstverständlich. Ja, und die erkennen das nicht einmal. Aber für uns als Kinder Gottes sollte das verständlich sein, ja, was Wahrheit ist und was Lüge ist. Und interessanterweise, wenn wir in die Heilige Schrift schauen, dann sehen wir, dass trotzdem noch Menschen, auch in der Gemeinde, herausgefordert werden, die Lüge nicht mehr zu reden. Stellt euch das mal vor. Gemeinde. Epheser 4, Vers 25. Epheser 4, Vers 25. Manchmal wollen meine Lippen nicht so, meine Zunge auch nicht, aber Epheser 4, Vers 25. Hört mal genau hin. Herausforderung des Wortes Gottes an die Gläubigen. Darum leget die Lüge ab. Das wird nicht der Welt gesagt. Wem wird das gesagt? Das wird der Gemeinde gesagt. Und redet die Wahrheit, ein jeglicher mit seinem Nächsten, sintemal wir untereinander Glieder sind. Ja, faszinierend, ja, dass uns das so gesagt wird, und das ist ein Befehl. Und ich möchte uns ermahnen, ja, und ich ermahne mich selbst auch, wenn wir noch Lüge in unserem Leben haben, in irgendeiner Weise, das muss weg, weg damit. Wir wollen nicht der Lüge leben. Und deshalb ist es etwas ganz Erfrischendes, darüber nachzudenken, dass es in dem Millennium, ja, dass das Millennium, dass das Geist, der geistliche Charakter des Millenniums Wahrheit sein wird. Nicht nur, dass der Vater der Lüge aus der Bildfläche verschwunden ist, er wird eingesperrt sein, es wird keine Lüge geben. Die Wahrheit ist die Tagesordnung. Jesaja 10, 20 wird Folgendes gesagt. Und es wird geschehen. An jenem Tag wird der Überrest Israels und das, was vom Hause Jakobs entkommen ist, er wird sich in Wahrheit auf den Herrn verlassen. So, der Überrest Israels wird sich in Wahrheit auf den Herrn verlassen, auf den Heiligen Israels. So, es wird nicht etwas Vorgespieltes sein. Oh, wir sind ja dabei. Oh, wir singen ja dieselben Lieder, wie ihr auch singt. Oh, wir haben denselben Haarschnitt und wir tragen alle Röcke. Ja, deshalb sind wir dabei. Nein. Es ist Wahrheit dahinter, hinter dieser Beziehung zwischen Israel und Jesus Christus, dem Messias. Und genauso muss das eigentlich in der Gemeinde sein. Viele kommen heute in der Gemeinde und die spielen etwas vor. Die spielen Theater. Ihr Herz ist gar nicht dabei. Sie hören die Predigt, sie singen die Lieder, aber mit ihren Gedanken sind die beim Eishockeyspiel, das heute Nachmittag oder Abend, ich weiß nicht, gibt's, ich gucke mir sowas nicht an, ja? Oder sie denken an das, was in dem Backofen gerade ist, ein Truthahn oder ein sonst was. So, sie spielen etwas vor, sind genauso schön gekleidet, singen alles mit, im Herzen sieht es anders aus. Weg mit dieser Lüge. Ja, die Beziehung zum Herrn Jesus Christus muss aufrichtig sein. Es muss Wahrheit sein. Psalm 85, Vers 11. Sehr interessant. Wird uns Folgendes gesagt. Gnade und Wahrheit sind einander begegnet. Wo denn? Das ist das Reich Gottes, Millennium. Gerechtigkeit und Friede haben sich geküsst. Nur im Millennium. Sacharja 8, Vers 3, so spricht der Herr. Ich kehre mich wieder zu Zion und will zu Jerusalem wohnen. Das Jerusalem soll eine Stadt der Wahrheit heißen. Stellt euch mal vor. Jerusalem wird nicht nur eine heilige Stadt sein, es wird nicht nur eine Stadt des Friedens sein, es wird auch eine Stadt der Wahrheit sein. Warum? Naja, weil die Wahrheit Jesus Christus von Jerusalem aus regiert. In der Bergpredigt sagt Jesus unter anderem Folgendes. Ja, Bergpredigt, sprechen von den Gesetzmäßigkeiten des Millenniums, des großen Berges im Traum des Nebukadnezar. Er sagt, glückselig sind, die reines Herzens sind, denn sie werden Gott schauen. So, wer ist ein solcher Mensch, der reines Herz hat? Ja. Es ist ein solcher, der in der Wahrheit lebt, ihr Lieben. Der kanadische Sänger Neil Young, er singt in einem seiner Lieder, das seinerzeit sehr populär war, dass er nach einem Herzen aus Gold sucht. Searching for the heart of gold. Kennt von euch jemand das Lied? Searching for the heart of gold. Und er sucht, so er singt, dass er sucht und sucht und sucht und er findet es nicht. Und dann singt er, ich suche immer noch nach einem Herzen aus Gold and I'm getting old. Das heißt, Ja, auch in seinem Alter hat er solch ein Herz nicht gefunden. Und wisst ihr, was ich denke? Ich denke, er sucht an falschen Orten. Er muss in die Gemeinde gehen und dort suchen. Nur ein wiedergeborener Mensch hat ein reines Herz und das meint, dass in ihm eigentlich kein Falsch sein darf. Als Gläubige müssen wir in der Wahrheit und aus der Wahrheit leben. Wenn Jesus Christus sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben, dann heißt das, wenn wir Jesus Christus unser Leben anvertraut haben, Jesus Christus lieben, dass wir auch die Wahrheit lieben. Und das muss sich spiegeln, zeigen in unserem Leben. Sind wir wahrhaftig? Das ist die Frage. So, die Wahrheit wird eine der Charaktereigenschaften des Millenniums sein, geistliche Charaktereigenschaft. Noch eine Charaktereigenschaft will ich mit uns erwähnen heute Morgen und das ist die Fülle des Geistes. Heute Morgen haben wir das in unserem Lied gesungen. So, die Fülle des Geistes wird eine geistliche Charaktereigenschaft des Millenniums sein. Und wir kennen alle diese Prophetie aus Joel 2, die sich zum Teil ja am Pfingsten erfüllt hat. Joel sagt Folgendes, stehend unter der Leitung des Geistes Gottes, Vers 28, 29, in englischen Bibeln interessanterweise ist Kapitel 3, 1 und 2. In deutschen ist es Joel 2, 28, 29. Und nach diesem wird es geschehen, dass ich meinen Geist ausgieße über alles Fleisch. Und eure Söhne und eure Töchter werden weissagen. Eure Ältesten werden Träume haben. Eure jungen Männer werden Gesichter sehen. Und auch über die Knechte und über die Mägde will ich an jenen Tagen meinen Geist ausgießen. Wir lesen das und wir denken, naja, was bedeutet das ganz praktisch, dass die Fülle des Geistes das Millennium kennzeichnet? Und das können wir in der Apostelgeschichte nachlesen. Ja, wir können das auch in den Briefen nachlesen, was die Fülle des Geistes wirklich bedeutet. Die Fülle des Geistes führt zum geistlichen Eifer. Das ist was Gutes. Es führt zu einer größeren Liebe für Gott und für meinen Nächsten. Ist das gut? Natürlich. Es führt zu einer heiligen Freude. Ist das gut? Natürlich. Es führt zu einem größeren Verständnis der geistlichen Wahrheit. Wunderbar. Es führt zu einer wunderbaren Gemeinschaft der Heiligen. Es führt zu einem wunderbaren, praktischen Erleben der Vollmacht. Zum Beispiel in der Krankenheilung. Ja? Und so können wir weitermachen. So in einem Satz kann man Folgendes sagen. Die Fülle des Geistes, zu der wir ja herausgefordert werden, in Epheser. Ja, auch, ist etwas sehr, sehr Förderliches, ist etwas sehr, sehr Gutes und Segensreiches. So, und diese Fülle des Geistes wird eben diese besondere Zeit des Millenniums kennzeichnen, sagt uns das Wort Gottes. Wie herrlich wird das sein? Und am Ende unserer Predigt wollen wir wieder einmal diese Frage stellen. Und vielleicht stellen von euch manch einer diese Frage. Was hat das mit mir zu tun, gerade heute? Ja, was hat das mit mir zu tun? Ganz praktisch. Nun ja, erstens hoffe ich, dass das Gehörte heute Morgen für uns eine Ermutigung gewesen ist, in der Heiligung zu leben. Unsere Heiligung ist ein Prozess, ja, zu dem wir herausgefordert werden in dem Worte Gottes. Als Menschen des Reiches Gottes sind wir zum Gehorsam dem Worte Gottes gegenüber herausgefordert und wir sind verpflichtet, im Gehorsam zu leben. Nicht nur das, es sollte uns eine Freude sein, im Gehorsam unserem Heiland Jesus Christus gegenüber zu leben, den wir doch lieben. Zweitens sollte es eine Ermahnung sein, die Fülle des Geistes anzustreben, zu dem uns ja auch das Wort Gottes herausfordert. Und hier lese ich aus Epheser 5, Verse 18 bis 20, wenn ihr die Bibel aufgeschlagen habt, schlagt nach, wie es bei euch steht. Ich lese hier aus einer Übersetzung, die nicht so geläufig ist. Epheser 5, 18 bis 20. Es wird gesagt, und trinkt euch keinen Rausch an. Denn übermäßiger Weingenuss führt zum zügellosen Verhalten. Übrigens, das ist kein Vorschlag, das ist ein Befehl. Lasst euch vielmehr vom Geist Gottes erfüllen. Kein Vorschlag, es ist ein Befehl. Und was wird die praktische Folge dieser Fülle des Geistes sein? Ermutigt einander mit Psalmen, das ist das Erste. Lobgesängen und von Gottes Geist eingegebenen Liedern. Singt und jubelt aus tiefstem Herzen zur Ehre des Herrn und dankt Gott dem Vater immer und für alles im Namen von Jesus Christus, unserem Herrn. Überlegen wir einmal. Was ist der Heiligen Schrift nach das erste Zeichen für die Fülle des Geistes? Wir haben hier eine Stelle gelesen, wir können zu der Apostelgeschichte gehen und dort nachlesen. Was ist das erste Zeichen der Fülle des Geistes? Das erste Zeichen hier nach Epheser 5 ist das Singen der Psalmen. Das Singen der Psalmen, der Lobgesänge und von Gottes Geist eingegebenen Liedern. So, meine Frage ist die, wann haben wir das letzte Mal für uns ganz persönlich Psalmen zur Ehre Gottes gesungen? Naja, wir haben das im Gottesdienst heute gemacht, ja in der Gemeinschaft der Gläubigen. Aber tun wir das auch alleine? Aber das ist das erste Kennzeichen, ja, der Fülle des Geistes Gottes. Wir singen zur Ehre Gottes. Und das bedeutet, und das ist das Zweite, worauf ich uns hinweisen will, ihr Lieben, das Millennium wird durch geistliche Lieder, das Singen der geistlichen Lieder, gekennzeichnet sein. Es wird gesungen. Es wird gesungen. Weil die Fülle des Geistes eben das als Auswirkung hat, dass die Menschen erfüllt mit Dankbarkeit für Jesus, für Gott, anfangen zu singen. Geisterfüllte Lieder. Nicht irgendwelche Lieder, sondern geisterfüllte Lieder. So, wenn ihr heute Morgen nach Hause geht, ihr denkt vielleicht an das Brathähnchen oder an Nudeln oder Ploff, was weiß ich, Borsch. Und ist schön, das ist, was Gott uns gibt zum Genießen. Aber zum anderen, ihr Lieben, selbst wenn ihr am Tisch sitzt, singt zusammen. Singt zusammen zur Ehre Gottes. Und das, ja, ist wunderbar, darüber nachzudenken, dass in dem Millennium das ebenso sein wird. Wird gesungen, überall gesungen. Die Menschen auf der Autobahn werden reisen nach Jerusalem, sie werden singen und jauchzen. Die Menschen in Jerusalem, die sein werden, um Jesus zu preisen, sie werden singen und jauchzen. Warum nicht jetzt schon? Wir sind Menschen des Reiches Gottes. Lasst uns singen. Ja? Amen. Amen. Wir wollen uns verneigen zum Gebet. Unser Heiland und Herr Jesus Christus, wir danken dir von ganzem Herzen, dass du uns so präzise in deinem Wort die Zukunft, unsere Zukunft vor Augen stellst. Warum tust du das? Ja, wir verstehen es, lebend in diesem Chaos unserer Welt und der Zeitlichkeit, lebend in dieser Perversion, die wir in unserer Gesellschaft sehen, wird man manchmal entmutigt und man wird sogar böse. Wie unlogisch, wie unweise Menschen sind. Aber dieses Bild vor unseren Augen, Herr Jesus Christus, das Verständnis, das du uns gibst, auch dadurch, dass du uns den Heiligen Geist gibst, dass es die absolute Wahrheit ist. Es soll uns ermahnen, zu einem heiligen Lebensstil nicht mitzumachen, wie die Welt macht, sondern anders zu sein, heilig zu sein. Und es macht uns Mut, Herr Jesus Christus, auf diesem schmalen Weg unterwegs zu sein. Dein Wort, Herr Jesus Christus, ist unseres Fußes Leucht und ein Licht auf unserem Wege. Alles andere, die menschliche Philosophie, die menschliche Weisheit, die kommt da nicht dran. Das, was du uns sagst, das ist bedeutend, das ist wichtig. Hilf uns, Herr Jesus Christus, dass wir immer in Wahrheit vor dir und in dir wandeln. Zu deiner Ehre. Anbetung sei dir. Amen. Amen. Können wir vielleicht noch ein gemeinsames Lied zum Abschluss des Gottesdienstes singen? 183, Evangeliumslieder 183.